zunächst vielleicht die Begriffe klarzustellen. Was verstehen Sie unter Digitalisierung und Automatisierung und wo sehen Sie da auch konkret die Verbindung zwischen beiden?
Ja, die Verbindung ist eigentlich sehr nah und direkt. Insofern, als wir heute unter Automatisierung ja eigentlich die digitale Automatisierung verstehen, also nicht mehr die Automatisierung, sagen wir mal, wie zu Zeiten von Marx, also zu Zeiten der frühen Industrialisierung, als es also um die mechanischen Maschinen ging, die mechanische Automatisierung. Bei uns geht es ja, sagen wir, mindestens seit 50 Jahren oder seit Mitte des letzten Jahrhunderts um digitale Maschinen, digitale Automaten, die im Wesentlichen die Produktion in den Betrieben steuern. Und darum ist das, so wie ich das verstanden habe, eigentlich sozusagen synonym, also Automatisierung. Also der Zweck der Digitalisierung in Betrieben jedenfalls ist ja die Automation. Also nach wie vor, das sind ja die gleichen Regeln und Gesetzmäßigkeiten in der Ökonomie, wo es ja immer sozusagen zwangsweise um Effizienz geht. Und das erreicht man eben dadurch, dass man Prozesse so wo immer möglich automatisiert. Also und das bedeutet natürlich dann auch häufig, dass man vorher von Menschen ausgeführte Tätigkeiten eben auf Maschinen überträgt.
Genau, diese Übertragung der menschlichen Arbeit auf die Maschinen. Dadurch sehen viele Menschen auch ja ihre Arbeit bedroht oder haben Angst, dass sie dadurch auf die Straße gesetzt werden. Du wendest das Ganze noch mal ein bisschen weiter an, blickst darauf, was diese Automatisierung möglicherweise für eine weiterschreitende Gesellschaft bedeuten könnte. Wo sehen Sie da die Vorteile der Automatisierung in einem gesellschaftlichen Umgang?
Ja, die Frage ist letzten Endes, dass in wessen Interesse sozusagen und in wessen Regie geschieht die Automation, die Automatisierung. Das ist eigentlich auch ganz naheliegenderweise auch die Frage, wer hat diese Maschinerie in der Hand sozusagen. Das war ja in der gesamten Geschichte der Industrialisierung, waren das, wie wir alle wissen, waren das eben Privatunternehmen bisher, aus denen sozusagen die Wirtschaft bestand, kann man ja alles so sagen, und die Menschen beschäftigt haben. Und das Interesse der Privatunternehmen, das sind ja Unternehmen, die sozusagen im Wettbewerb mit untereinander um die Wette produzieren. Deren Interesse ist natürlich dann, diese Maschinerie so einzusetzen, dass sie die Effizienzgewinne, die sie dadurch erreichen können, sich für sie in Mark und Pfennig, beziehungsweise in Euro, also in Rendite auszahlt. Die Frage ist dann, wenn es möglich wäre, dass diese Betriebe, diese Maschinerie, also nicht im privaten Interesse eingesetzt wird, dann könnte, um das mal jetzt kurz zu sagen, dann könnte der Effekt der Effizienzgewinne der sein, ich nenne das mal einen Befreiungseffekt. Also das würde einfach heißen, dass Menschen mit weniger Arbeit zu den gleichen Konsummöglichkeiten kommen, zu dem gleichen Wohlstand. Das wurde bisher in der Volkswirtschaft wurde das erreicht, dadurch, dass die Effizienzgewinne auch zu niedrigen Preisen führen. Also das heißt, die Allgemeinheit war beteiligt an diesem technischen Fortschritt dadurch, dass die Warenkörbe, die erreichbaren Warenkörbe größer wurden, dadurch, dass die eben billiger wurden, dass Produkte qualitativ besser oder qualitativ gleich und billiger wurden. Das alles kommt aber möglicherweise oder meiner Meinung nach tatsächlich bereits erkennbar zu einer Grenze, wenn die Reife dieser ganzen Geschichte einfach zu groß geworden ist, als dass diese Mechanismen, wie Sie kennen seit oder beschrieben, sagen wir mal, seit Adam Smith, dass das Streben nach dem individuellen persönlichen Vorteil sich aufsummiert zu einem Wohlfahrtseffekt des Ganzen, das verschwindet, je reicher und je produktiver die Wirtschaft schon geworden ist. Und dann kommt es eben zu diesem Effekt, den wir alle kennen, dass die Menschen nicht mehr beschäftigt werden können, Auf der anderen Seite in der Wirtschaft ist so, es wenn die Investitionsmöglichkeiten, das Zinsniveau sinkt, also das ist ja alles schon viel beschrieben worden. Und die Frage ist dann eben, wie kriegt man das alles wieder so in eine Ordnung, dass sich wieder Wohlfahrt einstellt. Und da, was ich da eben sehe und sagen will, ist, dass gerade die Möglichkeiten der Digitalisierung dazu führen, Möglichkeiten eröffnen, Produktionsprozesse aus der privatwirtschaftlichen Ordnung und Steuerung sozusagen zu überführen in eine öffentliche Steuerung. Und das würde ermöglichen, dass diese Effizienzgewinne dann auch tatsächlich wohlfahrtssteigernd verwertet werden können. Also nicht nur über die Preise, sondern dass sich insgesamt ein höheres Steuerungsniveau ergibt, sodass sich daraus auch die Option, sag ich mal, dann herleiten lässt, den Arbeitsaufwand, den einzelne Menschen aufzubringen haben, dass man den senken kann, also dass die Freiheitsräume sich vergrößern. Um das auf eine konkrete Weise zu bringen, sodass man sich das mal am konkreten Beispiel vorstellen kann, wie das funktionieren kann, das ist gar nicht so leicht, aber es gibt tatsächlich ein Beispiel, wo planwirtschaftliche Elemente realisiert worden sind mithilfe digitaler Technologien und das ausgerechnet von einem urkapitalistischen Unternehmen wie Amazon, das wir nun alle zu gut kennen. Und genau das hat aber das geschaffen, was die Bekleidungsindustrie angeht, dass sie da planwirtschaftliche Strukturen schaffen. Das heißt, da ist es paradoxerweise eben so, dass die Technologien eigentlich schon so weit getrieben sind, dass man da also nur noch hingehen muss und sagen, was ihr da erfunden habt, das ist alles wunderbar, das ist hocheffizient, das ist vollkommen auch im Sinne des Konsumenten. Das einzige Problem ist an dieser Geschichte, dass ihr als potenzieller Monopolist das betreibt. Und da müsste man jetzt eigentlich nur noch hingehen und sagen, so, da sind wir jetzt schlauer, wir hier als Gemeinschaft der Kunden, der Öffentlichkeit, auch der Beschäftigten ja auch da, dass sie sagen, wir sind hier schlauer und das können wir dann selber machen. Da brauchen wir keinen Unternehmer da oben, der da die Hand aufhält. Ich habe das ja auch in meinem Buch Amazons Textilfabrik. Das ist also ein System, wo man im Internet virtuell Textilien sozusagen anprobieren kann. Dann werden diese Bestellungen, sofern sie angegangen sind, gesammelt. Und dann kann man das bearbeiten. Man kann die nach verschiedenen Gesichtspunkten ordnen, da diese Aufträge. Also planen. Man kann also in dem Sinne die Produktion planen. Und nach kurzer Zeit kriegt dann der Besteller genau das, was er gerne haben wollte, in guter Qualität und zu sehr günstigem Preis. Und all das ist nur mit digitalen Technologien möglich. Und all das wäre eins zu eins eigentlich technisch, so wie es realisiert ist, zu übernehmen durch ein öffentliches Unternehmen, das öffentlich kontrolliert ist, von dem man nicht das befürchten muss, was man von einem Privatunternehmen wie Amazon eigentlich mit Sicherheit erwarten muss, dass er dann also irgendwann sich auch wie der Monopolist geriert. Und das würde eben dann die öffentliche Kontrolle verhindern und das wäre der Sinn der Sache, weshalb sich das da eigentlich anbietet, technisch und andererseits politisch eigentlich auch zwingend ist, also das dann nicht mehr dem privaten Renditeinteresse zu überlassen.
Also gewissermaßen die On-Demand-Produktion ein bisschen als Vorstufe zur Planwirtschaft oder zu einer geplanten Produktion?
Also die Planung sozusagen umfasst die Kundensicht, die Konsumentensicht und die Produktionssicht. Das ist bisher nie möglich gewesen. Ne? Man hat also bei allen Versuchen, die es bisher gegeben hat, planwirtschaftlich zu arbeiten und Ökonomie planwirtschaftlich zu organisieren, konnte ja diese Verbindung ja gar nicht hergestellt werden. Man konnte einfach nur schätzen, wer würde was, welche Qualität möglicherweise gerne konsumieren wollen, was kann man denn dann dem Kunden anbieten und hat einfach von groben Schätzungen ausgehend dann einen Produktionsplan festgelegt und dann hat dann die Produktion gestartet, was gerade auch bei Textilien besonders schwierig ist, auf Grundlage der früheren Techniken, das bedeutet, man braucht ja lange Vorläufe, also mussten die Schnittmuster erstellt werden, eine ganze Kollektion, jeweils in verschiedenen Größen. Und dann war das am Ende halt wenig attraktiv, nicht, für die Kunden. Aber das wurde, ist ja vielfach beschrieben worden in den Versuchen, die es da gegeben hat. Und das funktionierte nicht so. Und mit den heutigen Technologien, wie gesagt, da ist es möglich, durch die virtuelle Anprobe, also der Kunde tatsächlich dann sagen, das möchte ich, gibt das in Auftrag und dann wird das on demand gefertigt, aber nicht, dass das dann wiederum wochenlang dauert, sondern tatsächlich eben auch zu Preisen der hochindustriellen Fertigung, Massenfertigung und sehr schnell. Nach Effizienzkriterien kann man das eigentlich kaum besser gestalten. Es fallen diese ganzen, man nennt das Slack-Ressourcen, also die riesige Ausschussproduktion, die es bisher in der bisherigen Textilienindustrie gibt, das fällt alles weg. Man muss also eben nicht mehr raten und mal sagen, jetzt machen wir mal eine Kollektion und bieten das an und werden davon am Ende vielleicht 60% verkaufen können und 40% ist Ausschuss. Das kann man sich alles schenken, das braucht man nicht, denn es wird tatsächlich nur genau das produziert, wovon ein Kunde bereits sich vertraglich festgelegt hat, dass er genau das haben will. Ja, und das ist tatsächlich nur durch die digitalen Technologien insgesamt möglich.
Jetzt müsste quasi einfach gesprochen nur noch die Gesellschaft in den Besitz der Produktionsmittel kommen.
Die Gesellschaft muss dringend in den Besitz dieser Produktionsmittel kommen. Das wird meiner Meinung nach eben an diesem Beispiel tatsächlich zwingend erkennbar, weil man kann dann nicht mehr sagen, wie es bisher eben dann immer so war, dass man davon ausgeht, okay, das ist ein Unternehmen, nicht, das macht das. Und das stellt sich dem Wettbewerb auf dem freien Markt und dann wird es eben auch andere Unternehmen geben und die beiden stehen zueinander im Wettbewerb und zwingen sich eben zu einem Geschäftsgebaren, das für den Konsumenten dann am Ende die besten Effekte hat. Das fällt in dem Moment weg, wie gesagt, weil die Mechanismen, die das alles in Richtung Monopol führen, die sind auch schon durch die Netztechnologie, sind die so massiv, dass man das sozusagen für gesichert nehmen kann, dass das eben zu einem Monopol führt. Das sind die sogenannten natürlichen Monopole, die sich so bilden. Und man sieht das ja schon bei den logistischen Leistungen von Amazon. Da ist es ja faktisch schon Monopolist geworden. Das liegt eben daran, dass es für den Kunden ein Vorteil ist, wenn es nur einen Anbieter gibt, nicht, für diese Leistung. Und man muss sich dann immer eben nur an diesen einen Anbieter wenden. Und auch die Skaleneffekte sind da. Die Skaleneffekte kann der größte Anbieter eben optimal nutzen. Also bei dem Beispiel Bekleidung ist es naheliegend, wenn dieser Anbieter sozusagen die Anforderungen eines ganzen Marktes aufnehmen kann und kann das eben dann, hat also sein Planungshorizont ist sehr groß, dann kann er daraus wesentlich größere Effizienzgewinne raus generieren, als wenn er eben kleiner wäre. Und das wären es viele verschiedene, die sich da am Markt teilen. Und dadurch ist eben dieser Mechanismus sozusagen da eingebaut, dass das alles zu einem Monopol führt. Das Gleiche haben wir schon eben bei den großen digitalen Unternehmen, Facebook, die wir alle kennen, Google etc. Und da ist es ja genau der Effekt, der dazu geführt hat. Das ist also die Leistung von Amazon, kann ein Unternehmen am besten anbieten, wenn da schon die Nutzer sozusagen der ganzen Welt versammelt sind. Und man muss sich nicht fragen, zu welchem Netzwerk gehe ich denn? Wo ist denn mein Bekannter sowieso ist da und der andere ist im anderen Netzwerk? Und ich muss mir da überlegen, zu welchem gehe ich am besten? Ist es eben, wenn ich zu einem gehe, wo alle sind? Dann habe ich die alle Boot und kann mich damit allen vernetzen. Und das ist das Argument dann, was ja auch schon vielfach vorgebracht ist, dass man sagen muss, also das kann nicht sein, dass das private Hand alles ist. Und da macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, so wie immer, wie Paul Mason das zum Beispiel dann vorschlägt, das zu zerschlagen. Denn dann würden ja eben die positiven Effekte, die würden ja damit auch zerschlagen, nicht? Also Sinn macht es tatsächlich nur, wenn solche Strukturen auch öffentlich kontrolliert werden. Und genauso meine ich eben, ist es eben auch, wenn das dann auch die Produktion umfassen würde. Und das wäre dann aber jetzt, wie gesagt, das wäre nur die Textilindustrie. Das Gleiche ist aber schon auch erkennbar. Die Entwicklung gibt es zum Beispiel auch schon bei Möbeln. Da ist es schon auch, da ist die Technologie also auch schon so weit, sozusagen IKEA on Demand. Und da würde das gleiche Argument treffen, um das in eine Überlegung, sagen wir mal, zu einem ökonomischen Gesamtkonzept einzuordnen. Da müsste man sehen, dass sich Strukturen ergeben würden für Großstrukturen, sagen wir mal, für öffentliche Großunternehmen. Was aber nicht heißt, dass ja gleich die ganze Ökonomie, die ganze komplette Ökonomie davon so organisiert und strukturiert würde. Es würde also sehr vieles ja übrig bleiben. Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen, die also davon ganz unabhängig bleiben und wirtschaften und können, wie sie das bisher ja auch tun. Es gehen nicht alle, sag mal, zu IKEA. Das ist ein spezielles Angebot für bestimmte Lebenssituationen auch vielleicht. Also es würde sich so ergeben, ein Angebot von Konsumgütern, die attraktiv sind, und der technische Fortschritt würde da bedeuten, dass die immer billiger werden. Das wäre also das wäre dann das Argument von Rifkin, Null-Grenzkostengesellschaft. Würde ein Angebot entstehen, dass man sagt, die Kosten würden sich dann tatsächlich gegen Null, also weiter billiger als Null wird es nicht werden können, aber eben Richtung sehr, sehr preisgünstig. Das heißt aber nicht, dass ja auch alles andere, dass andere Angebote ja nicht bestehen bleiben. Also man wird trotzdem zum Beispiel handgemachte Dinge schön finden können und attraktiv. Der Effekt, der sich einstellen würde, wäre der, die Ökonomie steht im Moment als Ganze unter einem irrwitzigen Renditezwang. Und der kommt ja her, vor allen Dingen tatsächlich von den Großunternehmen und von den angesammelten Kapitalmassen, die ja nicht nur in der nationalen Ökonomie wirksam sind, sondern vor allen Dingen global.
Ich hätte noch eine Frage auch zu im Vorwort Ihrem Buch. Da gibt es einen Satz, den ich sehr interessant fand. Und zwar sagen Sie da eben, entweder die Menschen als Verbraucher übernehmen die maschinelle Produktion selber, vertreten durch legitimierte Organe, oder der Kapitalismus siegt sich zu Tode. Und in meinem Kopf war da ein Zitat von Rosa Luxemburg noch analogisch dazu aufgetaucht, als Sozialismus oder Barbarei. Vielleicht können Sie kurz, wenn die Verbraucher eben die Kontrolle über die Produktionsmittel nicht übernehmen können, schildern, wie könnte dieser Todessieg des Kapitalismus denn Ihrer Meinung nach aussehen, wenn das eben nicht zustande kommt?
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Varianten sozusagen. Also es gibt einen Ökonomen, den ich sehr schätze, das ist der Karl Georg Zinn. Der hat eine Version vorgestellt, die nennt er oligarchische, kapitalstaatliche Version des Neofeudalismus. Das ist durchaus etwas, was schon erkennbar ist, worauf wir dann auch zugehen würden und dem auch schon sehr nahe sind. Was er nennt zum Beispiel Vernachlässigung der Infrastruktur, anhaltende Massenarbeitslosigkeit, tendenziell längere Arbeitszeiten. Also es werden die marktlich erzwungenen Prozesse werden also immer weiter radikalisiert sozusagen. Das würde führen zum, ja, ich habe das mal genannt, Kapitalkollaps, oder andere nennen das ja auch im Namen des sogenannten Kapitalkollaps. Also das würde führen zu einem Wohlfahrtsstaat, sozusagen vollkommen dysfunktionalen System. Und wie jetzt aktuell ja auch die Spannungen in der Welt anzeigen, führt diese Sucht des Kapitals nach Rendite, die führt ja ganz offensichtlich auch zu schwersten internationalen Verwerfungen, insoweit als wie zum Beispiel die letzte Fassung der Strategie des Pentagon zeigt. Also die bekennen sich ja ganz offen dazu, dass Militär eingesetzt werden soll zur zu wirtschaftlichen Zielen, also zur Sicherung von Ressourcen und zu, dass da formuliert ist, zur Verfolgung wirtschaftlicher Vorteile. Das heißt, das ist damit ganz offenbar tatsächlich dann auch Barbarei in dem Sinne, tatsächlich dann ja auch die Gefahr ist damit tatsächlich auch verbunden, dass das auch zu schwersten kriegerischen Auseinandersetzungen führen kann. Und dem scheinen wir im Moment ja auch recht nahe zu sein. Das und auch die ökologischen Katastrophen, die uns dann ja auch drohen. Also das sollte also alles zwingende Gründe sein, darüber nachzudenken, wie wir aus dieser Sackgasse rauskommen. Und das, wie gesagt, das ist das, was ich sagen wollte im Buch. Also die technischen Möglichkeiten wachsen heran, bieten sich geradezu selber an, genutzt zu werden und werden aber leider eben auch von einigen vollkommen verkannt. Das ist auch schon tragisch. Also ich würde gerade der Linken das ans Herz legen, darauf einen Blick zu werfen und das zu erkennen und zu nutzen und zu ergreifen.